offenbar nicht überhaupt schlau.
Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Alles voll! Alles ist voll!
Ach, du Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Guten Tag, hallo, hallo Arne, Tom Tegen.
Das hat mir gar nicht gefallen. Das war jetzt so ein typischer Cold Opener, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich grüße dich trotzdem und freue mich, dass wir uns hier wieder gemeinsam an den Aufnahmegeräten versammeln. Aber muss ich dir direkt mal Feedback geben? Feedback ist in einer Freundschaft das A und O, hat, glaube ich, Martin Luther oder was mal gesagt. Hat mir nicht gefallen, hat meine Stimme runtergezogen, war mir nicht persönlich genug. Fand ich von dir einen schlechten Anfang. Grüß dich, Dirk.
Ja. Perfekt.
Ah, Einblick ins Innenleben einer Freundschaft. Nee, Alter, ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Du wirkst ein bisschen flach, aber du hast auch einen Doubleheader heute am Start, ne? Du nimmst jetzt den zweiten Podcast in Folge auf. Ich glaube, ich krieg nur noch so deine letzten 20%. Da müssen wir jetzt alle gemeinsam irgendwie durch. Wie geht's dir, mein Freund?
Hey, ich hab mich gut konserviert, glaube ich. Also ich habe wirklich jegliche Themen, die hier potenziell, also alles mit Fäkalien und irgendwelchen Sekreten und so, habe ich mir bewusst aufgespart. Deswegen Themendopplungen sind absolut unmöglich, glaube ich. Und ich habe kurz nochmal nachgebiert. Von daher ist die Perspektive auf jeden Fall da, dass das Against All Odds eine sehr gute Episode wird.
Es freut mich, dass du dir den Fäkalien- und Sekret-Talk wie immer für mich aufbewahrt hast. Dafür sind wir bekannt, über die Landesgrenzen hinweg. Freut mich. Nee, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie hast du die letzte Woche erlebt? Die letzte Woche war wirklich ereignisreich. In so einem globalen Kontext ereignisreich. Wir haben alle selbstverständlich die US-Wahl mitverfolgt, die ein wilder Ritt war auf jeden Fall. Mit dem jetzt, sagen wir mal, hoffentlich... Ich sage es jetzt einfach so, richtigen Ergebnis, zumindest für die meisten Menschen, die sich in unserer Bubble und in unserer Community bewegen, glaube ich, macht man da kein Geheimnis raus, dass wir uns das gewünscht haben, das Ergebnis. Bist du so ein Typ, der dann wirklich nachts bis 3.45 Uhr CNN grindet, nebenbei 8 Tabs offen hat und sich Live-Auszählungen aus irgendwelchen Districts im südlichen Florida reinzieht? Oder bist du so ein Typ, abends ins Bett, morgens aufwachen, oh, der Josef ist es geworden, schauen wir mal. Also wo hast du diesen Abend, diese Nacht, diese Tage verbracht?
Diese eine Nacht, ja genau, weil es ja ein bisschen mehr war. Also jeder, der das gemacht hat, glaube ich, wird es so hardcore bereut haben. Weil ich habe es ein bisschen versucht. Also natürlich gerade in den ersten beiden Tagen war ich da noch aktiv mit dabei. Beiden Tagen natürlich
auch sehr schön. An den beiden Tagen,
wow. Ja, und dachte mir einfach irgendwann so, Alter, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade? Und für jemanden, der sich ja im Vorlauf schon intensiv mit dem ganzen Kram beschäftigt hatte, war es schockierend für mich zu merken, dass ich halt absolut gar nichts verstanden habe, aber dann halt irgendwann festgestellt habe, okay, es liegt halt wirklich nicht an mir. Also selbst halt komplett die Amis und auch die, die sich schon damit beschäftigen, sind halt teilweise ein bisschen ratlos, weil es einfach eine so verrückte Wahl auf so viele verschiedene Arten und Weisen war. Natürlich einfach mit der Dauer, mit dieser völligen Verwirrung, dann natürlich hinten raus mit den Korruptionsvorwürfen und mit allen möglichen Geschichten und potenziellen Beweisen und hier und da. Es war wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt hat, sollte als größten Takeaway haben, dass die Amis ja einfach eine völlig bescheuerte Wahlmethode haben. Also das ist einfach so. Und dass man das eventuell mal überdenken sollte, dieses ganze Prinzip. Also ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt aufklabüstern sollten, wie das Prinzip ist. Ich meine, es gibt da sehr schöne Videos, vor allen Dingen auf dem YouTube-Kanal von Vox gibt's da, also Fox gibt's da sehr, sehr geile Videos, die das immer schön zusammenfassen und vor allem auch sehr schön illustrieren. Ja, es war wahnsinnig bescheuert und hört ja auch noch nicht auf. Also wird sich ja auch noch ein bisschen rausziehen, wie gesagt, mit allen möglichen Klagen, die jetzt seitens der Republikaner kommen. Von daher, es bleibt weiter spannend, aber wir werden jetzt den Herrn Biden eventuell haben.
Ja, der 77-jährige Hoffnungsträger, uns wird doch allen ein bisschen warm ums Herz. Wir sind alle ein bisschen angedickt, dass da jetzt endlich mal ein progressiver, ein linker und wirklich jemand, ein zukunftsgewandter Präsident für die USA da ins Rennen geht. Freuen wir uns alle drüber. Ey, ist auf jeden Fall eine wilde Zeit gewesen. Ich habe das irgendwie eher so nebenbei verfolgt, weil sich das dann ja auch irgendwie mit so generellen europäischen Arbeitszeiten so ein kleines bisschen gebissen hat, wie das so ist. Das Medium der Wahl heute für sowas ist halt echt auch unterschätzt, einfach mal Twitter. Das ist halt so ein Ding, du machst halt nicht mehr den Fernseher an und guckst irgendwie ZDF Morgenmagazin und ziehst dir da irgendwelche oder in der ARD Jörg Schönbaum Analysen oder was weiß ich was rein, sondern du hängst halt irgendwie auf Twitter ab, weil du halt schneller und irgendwie mehr am Puls der Zeit bist, ist eine ganz wilde Geschichte. Also, dass das Wahlrecht in den USA, sagen wir mal, erneuerungsbedürftig ist, wusste man auch vor der Wahl. Jetzt wird es halt nochmal so richtig deutlich, ne? Ich finde, das ist schon im Kern so ein kleines bisschen eine absurde Geschichte, also so im Grundsatz. Ne? Es fängt ja irgendwie damit an, dass du halt effektiv zwei Optionen hast. Also hast halt nicht wie hier irgendwie, keine Ahnung, wie viele bei einer Bundestagswahl kannst du im Zweifel 15 Parteien wählen, sind nicht alle gleich relevant, dies, das. Aber hast halt echt so ein bisschen freie Auswahl. Da hast du halt Hü oder Hot, schwarz oder weiß, so rot oder blau. Damit fängst du schon mal an. Also so die Wahl der Optionen ist auf jeden Fall übersichtlich. Und dann halt wirklich dieses maximal abgefuckte Mehrheitswahlrecht, wo du halt einfach konsequent mit weniger Stimmen theoretisch Präsident werden kannst, weil du halt die wichtigen Bezirke und die wichtigen States und irgendwie die Swing States gewinnst und dann halt einfach alle Wahlmänner, wenn du eine Stimme mehr bekommst als der andere, dann halt irgendwie in deine Tasche wandern. Ist schon ein kleines bisschen absurd, aber insgesamt irgendwie so ein Ding, wo ich mich frage, ey, wird man da so in 10, 15 Jahren, je nachdem, was jetzt die nächsten Tage und Wochen noch so passiert, wird man so drauf zurückgucken und sagen, weißt du noch damals, als Michael Jackson gestorben ist, wo warst du da eigentlich? Weißt du noch damals die Wahl, die US-Wahl 2020? Wie ging es dir da eigentlich? Wie hast du die Wochen erlebt? Ist auf jeden Fall wild. Also am Ende ist irgendwie nicht wirklich was Überraschendes passiert, so inhaltlich. Der Orangene hat ja genau das gemacht, was er vorher angekündigt hat. Also es darf jetzt einen auch nicht ernsthaft überraschen, dass das passiert, wie es passiert. Dazu musste man eigentlich nur ein, zwei Interviews mal hören von vor ein paar Wochen so. War alles maximal mit Ansage. Aber es ist schon wild. Also es ist schon wirklich wild. Wenn du heute dann nochmal wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein paar Zusammenfassungen, ein paar Videos, ich habe eben nochmal so ein YouTube-Video dazu gesehen, was irgendwie ganz charmant ist. Es ist einfach absolut wild, was da passiert ist. So dieses, die eine Hälfte seiner Anhänger schreit einfach nur Stop the Count. Die andere Hälfte schreibt Count the Votes, weil sie einfach alles nicht verstehen und da so eine maximale Verschwörung draus machen. Und dieses Narrativ von jetzt finden sie nachts um vier noch irgendwelche Votes, die zählen die, du Otto. Die finden die nicht, die zählen die. Mehr ist es einfach nicht so. Es ist ganz wild. Also es gibt auf jeden Fall mal wieder von John Oliver da ein sehr gutes Piece zu, kann ich wie immer empfehlen. Auf YouTube sollte man sich mal reinziehen. Es ist verrückt. Es ist verrückt und ich finde jetzt ist so diese spannende Frage, was passiert jetzt in den nächsten Tagen und Wochen? Wie weit dreht der Boy tatsächlich total am Ruder und versucht er wirklich irgendwie vom Supreme Court noch irgendwas zu reißen? Wird er im Zweifel versuchen, wird er nicht geschissen kriegen? Aber so dieses große Ganze finde ich halt wirklich voll krass. So, weil jetzt sitzt du da und alle Hoffnungen der, sagen wir mal, halbwegs menschlich gepolten westlichen Welt sind jetzt wirklich in so einem 77-jährigen, auch nicht gerade Vorzeige linken Joe Biden, wo du jetzt irgendwie denkst, das jetzt das Pferd, auf das wir setzen, das ist wirklich, es ist Pest und Cholera, ey. Das wusste man vorher. Im Zweifel ist es selbstverständlich, ohne das auf eine Ebene zu heben zu wollen, deutlich besser, dass wir nicht mehr den vollkommen geisteskranken Rassisten da am Werk haben. Aber es ist trotzdem ein kleines bisschen seltsam. Also man stellt sich mal wieder vor, stell dir vor, du bist ein Anfang 20-jähriges progressives Mädchen aus den USA, People of Color, und stehst vor dieser Wahl und hast halt irgendwie zwei mit 70-jährige weiße Männer, die nicht auf einer Ebene sind, ist schon klar. Aber das kann dich jetzt auch nicht wirklich richtig irgendwie anficken, so, ne? Das muss schon trotzdem irgendwie so ein kleines bisschen furchtbar sein, wenn das so deine Optionen sind. Aber ey, es ist, wie es ist. Im Zweifel kriegen sie das, was sie verdient haben. Und man wird gespannt sein, was das jetzt so bringt. Ist auf jeden Fall wild.
Ja, also man kann das irgendwie so zusammenfassen, das gefühlt keiner so richtig gewonnen hat. Weil natürlich muss für mich der riesengroße Takeaway sein, ey, also die Demokraten können jetzt nicht da sich stolz auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben das Ding gewonnen und wir sind stolz auf unsere Leistung. Im Prinzip ist das ein großer Loss und birgt sogar die große Gefahr, dass die Republikaner sich jetzt nach dem wahrscheinlich dann auch Clean Cut mit Trump, der vielleicht auch irgendwann nochmal kandidieren will, das könnte natürlich alles sein, sich irgendwie auch neu progressiver zusammen neu aufstellen und sagen, okay, wir arbeiten jetzt an den Werten, die wir weiter vertreten wollen als Republikaner, aber geben vielleicht etwas weniger Angriffsfläche und suchen uns vielleicht, keine Ahnung, wieder einen Clean Cut Guy oder so. Aber dass überhaupt es so knapp geworden ist und am Ende, es gab ja auch die ganzen Auflistungen und so natürlich klassischen Umfragen, wo dann die meisten gefragt wurden, ja, warum wählt ihr denn irgendwie Joe Biden? Und dann die Hauptargumente waren, ja gut, wissen wir natürlich alle, halt er ist einfach nicht Donald Trump und letztendlich kann man halt auch vor allen Dingen sagen, also wäre Corona nicht passiert und wäre Donald Trump nicht mit seinen Aussagen und mit seiner tatsächlichen Politik da vielleicht etwas fragwürdig mit umgegangen und hätte es nicht natürlich die zahlreichen Aussagen und Skandale gegeben bezüglich Rassismusvorwürfe und so weiter, dann hätte er wahrscheinlich gewonnen. Muss man einfach mal so ganz krass sagen. Und das ist natürlich ein Desaster und eine Katastrophe. Und ich frage mich, wie kann das funktionieren? Wie kann man, wenn man wirklich so einen Supervillain als Gegner hat, es nicht schaffen, da genau das hinzustellen, was im Prinzip auch alle wollen. Und das ist für mich dann auch die Storyline zu dem, was mich inzwischen auch tierisch aufregt, Mann. Also ich sehe auch wieder Leute, die ich gut kenne, die dann irgendwelche Sachen teilen und so. Und man kriegt es ja auch mit, wenn man im Basketballkosmos den Leuten folgt mit LeBron James und so weiter. Höchst emotional und werden da Videos gepostet, das ist sehr viral gegangen, glaube ich, von irgendein ja, schwarzen Mann, News-Journalist, weiß ich auch nicht, oder Fernsehtyp, der sich dann da hinstellt und weint und sagt, boah, es ist so ein guter Tag, weil irgendwie, ich kann jetzt meiner Tochter wieder sagen, mit gutem Gewissen und so weiter, ja, ich weiß, alles schön und so weiter, und es ist natürlich auch schön für deine Nation, da jetzt vielleicht jemanden wieder als Frontmann zu haben, der für bessere Werte steht, safe. Aber wer wirklich daran glaubt, in den USA, dass sich jetzt alles ändern wird, das ist Naivität über alle Grenzen. Wie gesagt, du sagst es so schön, da sitzt jetzt ein 77-jähriger alter weißer Mann aus der groben Elite. All das, was man bei Elite negativ konnotiert, das bringt dieser Mann mit. Und ich weiß auch, und es ist auch ganz klar, und natürlich, alle verbinden mit dem Namen Barack Obama hauptsächlich Positives, weil er auch für viele gute Werte stand, dass da natürlich auch nicht alles optimal lief und gewisse Sachen wie Irakkrieg und so weiter vielleicht auch ein bisschen schwierig waren. Ja, übrigens, Newsflash, Joe Biden war hauptverantwortlich dafür, natürlich mit im Senat und natürlich als Vizepräsident, und hat jetzt übrigens sich alle Kandidaten, die für diese schlechten Sachen verantwortlich waren, natürlich wieder aufgestellt. Die werden jetzt also alles wieder neu aufrollen, und alle, die halt damals schon mit dabei waren, machen wieder dieselbe Scheiße. Und dann mit dem Kontext natürlich das Senat und so weiter. Ich meine, ist jetzt ja eh nicht so, dass auf einmal die Demokraten alles regieren. Funktioniert ja natürlich nicht so. Die Republikaner, ja, sind ja immer noch sehr, sehr prominent vertreten. Von daher, ich verstehe alles, und ich verstehe auch irgendwie, dass die Leute emotional werden. Aber zu glauben, dass sich jetzt so krass alles verändert, ist einfach Bullshit. Und ich glaube auch nicht, dass du es anders siehst.
Nee, nicht wirklich. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, das ist so ein bisschen natürlich. Und ich glaube, gerade als Person of Color ist es halt nochmal nachvollziehbarer, dass du in erster Linie mal so maximal erleichtert bist, dass da jetzt ein leidlich normaler Mensch am Ruder sitzt und kein Bilderbuch-Faschist und Rassist wie Donald Trump. So, dass man da erstmal impulsiv durchatmet und emotional wird und vor versammelter Kamera heult, kann ich 100% nachvollziehen. Dafür sollte man sich aber nicht zu viel Zeit nehmen, sondern da muss genau eigentlich der Punkt anfangen, den du eben angesprochen hast. Alter, wie scheiße knapp war das bitte? Donald Trump hat irgendwie mehr als 7 Millionen Votes hinzugewonnen in absoluten Zahlen, obwohl der die letzten 4 Jahre gemacht hat, was er gemacht hat. Also meine Fresse, Alter, was ist denn da bitte los? So, der Typ ist, der ist fast wiedergewählt worden nach all dem, was man nicht mal mehr auf irgendwie, du kriegst es ja gar nicht mehr zusammen. Du kriegst diese ganzen Eklats nicht mehr zusammen, weil es einfach in einer Frequenz kam, dass du dich gefragt hast, das ist hier, das kann alles nicht die Realität sein, das kann nicht die Wirklichkeit sein, so. Und diese Probleme, das ist ja genau das, was du sagst, die sind halt zu 0% weg, die sind immer noch da, und da wird jetzt Joe Biden auch nicht der Revolutioner und der, keine Ahnung, Reformer sein, der da jetzt irgendwie grundsätzlich anpackt und sich mal fragt, wie es eigentlich passieren konnte, dass ein Donald Trump gewählt wurde, dass er fast wieder gewählt wurde, dass er Votes dazu gewonnen hat und dass er nicht, obwohl er ein Rassist ist, fast wieder gewählt wurde, sondern weil er ein Rassist ist, fast wieder gewählt wurde. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ich bin halt sehr, sehr unschlüssig und unsicher, ob sie sich die Zeit wirklich nehmen werden, da die Schlüsse daraus zu ziehen, die man zieht, oder ob man sich jetzt kollektiv einmal feiert und sagt, puh, Kapitel beendet, das waren irgendwie ein paar furchtbare Jahre, aber jetzt haben wir es geschafft, ab jetzt geht's wieder voran, wir sind wieder wer, auf geht's, ab geht's, so. Ich fürchte, dass es eher in die Richtung gehen wird, ob man sich nicht die Zeit nehmen wird, mal wirklich darüber nachzudenken, was da eigentlich passieren müsste, damit man dieses Land auch so wieder zu seiner selbsternannten Blüte irgendwie zurückführen kann, ob ich das jetzt geil finde oder peng. Aber ich meine, die haben ja schon einen ziemlich globalen Allmachtsanspruch. Die Amis, das ist jetzt auch nichts Neues. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Es ist ganz, ganz wild. Natürlich ist es das kleinere Übel, und natürlich muss man erstmal froh sein, dass dieser Typ nicht mehr an der Macht ist oder bald nicht mehr sein wird. Alles fair enough, aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt von, was machen wir denn da raus und gucken wir da wirklich eigentlich genau hin, oder klopfen uns jetzt alle auf die Schulter und sagen, gut, haben wir geschafft, weil du hast ja richtig gesagt, man, mehr Supervillain geht nicht. Einfacher kann man es einem eigentlich nicht machen. Das ist wirklich die maximale Angriffsfläche in einer Person. Wenn man es da nicht schafft, mehr zu schaffen, als jemanden abzuwählen, und man es als komplette demokratische Partei der USA nicht schafft, einen Kandidaten aufzustellen oder eine Kandidatin, die man aktiv wählen kann, sondern der einzige Case für Joe Biden ist, ich bin nicht Donald Trump, das ist halt schon sehr dünn. Da wird einem echt so ein bisschen, weiß ich nicht, es werden ein paar spannende Jahre auf jeden Fall, und irgendwie bin ich da doch ganz froh, bin ich häufig, also nicht nur heute, sondern relativ regelmäßig, dass ich kein US-amerikanischer Staatsbürger bin. Kann man mal, Chapeau Clark, vielen Dank dafür, da ist auf jeden Fall, ich bin mir unsicher, ob ich da leben möchte in den nächsten Jahren. Man beobachtet das immer mit so einer leichten Belustigung aus der Distanz, aber es ist eigentlich an Absurdität kaum zu schlagen, was da die letzten Tage passiert ist, von daher, ey, halbwegs vernünftig gemacht, ihr habt es vernünftig über die Bühne gebracht, aber jetzt kriegt halt auch ein bisschen was im Nachgang geschissen, das wäre irgendwie nicht ganz verkehrt.
Und das ist ein Riesenfragezeichen, muss man auf jeden Fall mal sagen. Deswegen, also natürlich wird es extrem spannend, was in den nächsten 4 Jahren passiert. Erstmal, ob Joe Biden natürlich auch alleine wegen seines Alters überhaupt seine Amtszeit erfüllen wird oder ob wir dann halt zum ersten Mal eine schwarze Präsidentin haben. Das kann natürlich auch alles sein, aber ob nicht in 4 Jahren alles sich wieder komplett switcht und dann auch alles wieder anders ist, das ist halt so die Sache. Also es ist halt echt krass und ich finde das Ganze auf eine schlimme Art und Weise, also diese ganzen Aluhut-Telegram-Posts, die Böhmi jetzt ja auch einfach rein aus Promo und Satire gemacht hat, die werden am ehesten wahr, wenn man da halt mal wirklich hinschaut und da mal guckt. Und ja, es ist irgendwie diese komische Elite, die sich alles wieder hin und her schiebt, wenn man halt schaut, wie da auch sich die Posten da immer wieder hingeschustert werden. Es ist ganz, ganz komisch. Und gerade auch beim Kandidaten, wenn man jetzt ja eigentlich all das, was er sich erhofft, wenn man jetzt mal so schaut, mit klar, was würde man denken, die USA wird sozialer, gleicht sich vielleicht auch oder schaut vielleicht auch mal ein bisschen Richtung Europa hin und so, Thema Sozialversicherung und all so Geschichten und da findest du halt raus, Joe Biden war mehrfach in seinen ganzen Ämtern, hat er immer gesagt, er würde es am liebsten komplett abschaffen. Sozialversicherung. Ja, es ist wahnsinnig verrückt und deswegen.
Das ist auf jeden Fall wild, also dass Joe Biden jetzt wirklich als eine vermeintlich linke Person dasteht, nur weil er nicht rassistisch ist, ist auf jeden Fall so grundsätzlich schwierig. Was mir da wieder aufgefallen ist, und da gibt es ja immer diese herrlichen Grafiken, die dann auch mal auf Twitter und sonst wo rumgehen, dieses What if only XYZ voted, so, ne, und da gibt es wahnsinnig viele verschiedene. Geil ist einfach am plakativsten ist immer wieder die gleiche, es ist immer und es ist überall das gleiche, ganz ehrlich. Wie wäre die Wahl ausgegangen, wenn nur Männer gewotet hätten und wie wäre die Wahl ausgegangen, wenn nur Frauen gewotet hätten? Du legst diese beiden Grafiken nebeneinander und denkst so, Penisse waren eine Scheißerfindung, Mann. Ohne Scheiß, waren einfach eine Kackerfindung, weil natürlich, wenn du nur die Male Votes zählst, Donald Trump mit meilenweitem Abstand wieder gewählt worden wäre und wenn du nur die Frauen wählst, not even close, Mann. Die hätten es einfach geschissen bekommen, mehr oder weniger im ganzen Land kollektiv, fast in jedem Staat die richtige Entscheidung zu treffen. Macht aus dieser Information, was ihr wollt, keine Ahnung, aber es ist einfach, Mann, das Patriarchat war eine Scheißidee. Also das wissen wir auch nicht erst seit gestern, wissen wir auch nicht erst seit der US-Wahl, aber das, da wird einem, ey, da ist man nicht stolz auf seine eigene Genetik, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist einfach schwierig.
Ja, alles teilweise aber auch ein bisschen uneducated, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, weil er da auch ganz gerne vergessen wird, dass so ein Joe Biden, der natürlich automatisch so die Frauen dann so auf seiner Seite hat, weil auf der anderen Seite halt ein potenziell schwerst frauenfeindlicher Mensch ist oder jemand, der vielleicht nicht final an Gleichberechtigung so interessiert ist und dann aber auch so Themen aufkommen, dass dann eigentlich als sehr, sehr links orientierter Demokrat an so Sachen kommen, wie dass Joe Biden auch mehrfach dafür stand, dass eigentlich so Abtreibung auch eher ja nicht so unbedingt prominenten Recht sein sollte oder zumindest, dass da auf keinen Fall irgendwie der Staat für zahlen sollte, wenn sich eine Frau dafür entscheiden sollte, diese Schwangerschaft würde ich gerne nicht vollführen aus Gründen XYZ und so weiter. Ja, keine Ahnung, ey. Naja, also wie gesagt, wir bleiben gespannt, aber ich finde gerade, also nach wie vor, habe ich auch schon öfter gesagt, finde ich, machen sich's viele zu leicht. Und ich finde, also ich bin halt einfach gespannt, weil wie gesagt, Thema mit dieser ganzen Irakkrieg-Thematik und so weiter und den ganzen Menschen, die jetzt da auch wieder neu die Ämter bekleiden würden. Man muss ja zumindest eins sagen, auch wenn es mehrmals knapp war, wegen der komischen, extrovertierten Art von Donald Trump und wie er so mit 1-2 Staatschefen umgegangen ist, ist er mehrmals haarscharf dran vorbei, irgendwie geschliffen, aber zumindest hat er halt keinen Krieg gestartet. Und das muss Joe Biden auch jetzt erstmal wieder neu beweisen, ob er das auch hinbekommt, sagen wir mal, in den nächsten 4 Jahren. Und das ist ja so zumindest das, was er eben. Also, wenn die Amis sich jetzt einfach alleine da so ein bisschen vor die Wand fahren, meinetwegen. Also, ist jetzt vielleicht auch nicht optimal, weil dann potenziell China wieder eine Bedrohung wird. Keine Ahnung, das ist dann schwierig. Aber ja, das ist ja eigentlich so primär das Ding, was uns auch als Europäer interessieren sollte, oder nicht? Und die Gegebenheit ist jetzt zumindest nicht bei 100% aktuell.
Ja, es sind ja dann wieder irgendwie so diverse Themen, wie man aus der europäischen und der deutschen Perspektive darauf guckt und sich halt irgendwie abseits dessen, dass es schön ist, dass kein Menschenfeind mehr Präsident ist, immer so dieses Ding, was bedeutet das für uns eigentlich? Und jetzt die ganz großen Hoffnungen, vielleicht ist das Pariser Klimaabkommen doch wieder on the table, so. Ey, das will ich auch erstmal sehen. Also ja, vielleicht ist es erstmal wieder auf dem Tisch. Ich fürchte eher so Ablage Z irgendwo da drunter und vielleicht guckt man nochmal wieder rauf, so. Also da jetzt die großen Hoffnungen, ich bezweifle, dass bei Fridays for Future diverse feuchte Höschen da sind, weil man jetzt auf einmal denkt, geil, da haben wir endlich wieder jemanden, mit dem wir nochmal Klimakrise adressieren können, so. Was macht denn Joe Biden jetzt anders? Also natürlich macht er viel anders, so, aber gerade für diesen europäischen Horizont, ja, der fährt jetzt auch nochmal wieder die NATO-Veritas irgendwie groß hoch, der ist zumindest irgendwie halbwegs, steht zur NATO als Konstrukt, kann man jetzt gut finden, kann man schlecht finden, jeder steht zur NATO, wie er will, so. Da gucken die Europäer auf und sagen, puh, endlich mal wieder jemand, der sich dazu bekennt. Ja, bleibt abzuwarten, was das dann wirklich irgendwie so bringt in den nächsten Jahren. Keine Ahnung. Wir Investigativjournalisten von Lirum Larum werden das selbstverständlich. Wir werden das begleiten. Ein anderes wiederkehrendes Element in diesem Podcast. Und das möchte ich mit dir nochmal besprechen, weil du da einfach immer mein jugendliches Korrektiv bist. Ich sag's einfach, wie es ist. Ist das Thema Altwerden bei mir, ne? Und ich merke das ja wieder immer an ganz verschiedenen Geschichten, alt beziehungsweise erwachsen werden. Mir sind zwei Sachen bei mir aufgefallen, die jetzt im Moment gerade wieder passieren, bei denen ich mir sehr unsicher bin, wie ich dazu stehe. Punkt 1 können wir hoffentlich relativ schnell abhandeln. Ich gehe irgendwie davon aus, dass du eine starke Meinung dazu hast. Ich hatte sie auch lange. Die wird gerade aufgeweicht. Sie wird wirklich maximal aufgeweicht. Und das ist ein Element, was bei mir im Erwachsenen- und Älterwerden immer wieder passiert, dass Dinge, zu denen ich meine klare Haltung hatte, meine ich jetzt nicht politisch, sondern so alltägliche Dinge, auf einmal hinterfragt werden. Und ich sag's dir, wie es ist. Ich bin im Stempelkartenbusiness angekommen. Es ist so. Ich bin mittlerweile, ist mein Portemonnaie voller Stempelkarten von irgendwelchen Bäckern, wo ich wirklich beim 10. Kaffee kriege ich den 11. umsonst. Ich war jahrelang maximaler Gegner. Ich weiß gar nicht genau warum, das weicht völlig auf. Also gib mir noch 3 Wochen, dann werde ich eine separate Geldbörse haben, in denen ich nur Stempelkarten sammle, und es macht mich ein bisschen unruhig, weil ich glaube, dass ich noch 1,5 Jahre von der Payback-Karte entfernt bin, und dann ist schwierig. Also spätestens dann brauche ich eine Intervention, wenn ich eine Payback- oder eine Butli-Kundenkarte habe, ey. Es ist ganz wild.
Ey, ich möchte nicht mehr in einer Welt leben, in der man wirklich immer gefragt wird, ob man eine scheiß Payback-Karte hat. Können wir nicht mal bitte damit aufhören? Es ist so krass nervig, und ja, ich besitze einen, aber ja, ich sag auch seit 1,5 Jahren, dass ich keine habe, weil ich mich davon einfach distanzieren möchte. Es ist verrückt, Mann. Und ey, was den Fall angeht, ich weiß nicht, ob ich das charmant finden soll oder halt wirklich stark beunruhigend.
Ja, ja. Also ich bin auch noch am Pendeln.
Ich meine, es ist ja eine harmlose Geschichte. Ich meine, klar, es bindet dich dann vielleicht an den Läden, was die Läden natürlich freut, was jetzt, glaube ich, bei dir jetzt nicht weiter negativ ist, weil es, glaube ich, nicht so krass was an deinem Verhalten ändert. Und wenn das dann so ist, dass du dich dann beim 10. Mal wirklich einfach total freust, wenn du einfach mal einen Kaffee umsonst bekommst, dann good for you. Aber es ist wirklich schon krass, weil das ist schon ein sehr alter Mann-Ding. Ich glaube, ich habe einmal, das Einzige, was ich mal gemacht habe, war bei Penny, so ein Sammelheft wirklich komplett eingeklebt, damit ich mir mal ein gutes Messer holen konnte. Für dann, keine Ahnung, 10 Euro. So eins, wo du dir wieder halb den Daumen absäbelst beim ersten Versuch, eine Gurke zu schneiden. Das habe ich, glaube ich, einmal gemacht. Ansonsten echt nie, tatsächlich.
Ich bin mir auch echt unsicher. Ich bin im Moment auf diesem Punkt von Make Stempelkarten Great Again. Also ganz ehrlich, pack die Dinger wieder auf die Karte, aber dann weite es bitte aus auf vernünftige Produkte. Also wieso gibt es das nur für Kaffee to go? Macht für mich absolut keinen Sinn. Gib mir das auf einen Sixer, gib mir das auf gute Produkte, wo ich einen ehrlichen Incentive habe, dann mehr davon zu konsumieren, damit ich dann hinten raus was bekomme. Ich finde es gut, dass es ein analoges Produkt ist, weil im Gegensatz zu dieser Payback-Geschichte verkaufe ich halt nicht irgendwelche Daten an irgendwelche Third-Party-Geschichten, werde mit Newsletter zugeschissen dafür, dass ich dann 1 Cent günstiger bei der Esso tanke. Herzlichen Glückwunsch. Also dieses ganze Prinzip Payback finde ich maximal schwierig auf jeden Fall. Bin ich zum Glück auch nie reingeraten. Werde ich hoffentlich auch nie. Und jetzt so 2 Jahre vorspulen, wird eine Folge, die rum darum heißen, ich habe jetzt eine Payback-Karte, bin ich mir relativ sicher. Aber diese Stempelkarten, an sich gutes Ding. Ich weiß auch nicht genau, was mich daran stört. Es ist irgendwie so eine ganz komische Grundhaltung dazu, dass ich Leute immer schon komisch angucke, wenn sie vor mir beim Bäcker stehen, sich einen Kaffee bestellen und sagen, ich habe auch noch meine Stempelkarte, kann ich noch einen Stempel bekommen? Weil ja, ich ja halt safe der Typ, ich muss gefragt werden. Ich würde selbst jetzt, wo ich zwei davon besitze.
Und wenn du beim 10. Mal und du freust dich richtig drauf und du würdest eigentlich den Kaffee umsonst bekommen und die Dame verkackt's dann und will dann trotzdem halt die 3,50 für den veganen Cappuccino haben, würdest du es halt zahlen und wahrscheinlich noch Trinkgeld geben. So, dann würdest du wahrscheinlich 10 Euro hinstellen und sagen, ja komm, ist okay, so ein Rest ist für dich.
Ich weiß nicht wieso, das ist, glaube ich, so eine ganz alte Geiz ist für mich echt ungeil Mentalität, die sich irgendwie so sehr, sehr durchträgt, so dass ich halt wirklich nicht hingehen würde und sagen würde, einen Kaffee bitte und ich habe eine Stempelkarte, können Sie einen Stempel drauf machen, sondern selbst jetzt, wo ich sie besitze, muss sie mich fragen, haben Sie eine Stempelkarte? Und dann gucke ich so leicht verstohlen links, rechts über die Schulter, ob da jemand ist, der mich kennt. Falls ja, würde ich mir sagen, nee, brauche ich auch nicht, was für ein Scheiß, lass stecken. Aber wenn nicht, dann hole ich sie so ganz vorsichtig aus dem Portemonnaie, schieb die irgendwie so unsichtbar einmal schnell über die Theke und freue mich, dass ich schon 7 Stempel habe. Es ist komisch. Also ich glaube, das ist, Erwachsenwerden ist eigentlich ein Brechen mit alten Überzeugungen. Das wird mir immer wieder klar und es bringt einen an neue Türen oder neue Herausforderungen, und die Stempelkarte ist meine aktuelle.
Glaubst du nicht, dass es so ein kleiner Widerspruch ist im Hinblick auf den Minimalismus? Weil ich finde, total. Minimalismus äußert sich halt auch sehr im Portemonnaie. Und der krasse Kontrast, ich habe da irgendwann mal für mich aufgeräumt, bei mir im Portemonnaie ist eigentlich nie Bargeld. Also was ich immer sehr geil finde, ist, wenn in meinem Kleingeldfach entweder halt ein Euro ist oder halt noch viel geiler ein Chip von Lidl oder so. Dass ich halt für den Einkaufswagen immer was habe und ich diesen Stress habe. Fuck, Mann, ich habe einfach keinen Euro oder irgendwas. Ich kann mir jetzt keinen Einkaufswagen holen. Unterschätzt belastend, wenn du das einfach feststellst. Und dann ist die Alternative, da musst du gucken, hast du irgendwie einen Zehner, musst du jetzt irgendwie so eine alte Frau ansprechen, ob dir die vielleicht wechseln kann. Dinge, die ich niemals machen würde für 10.000, ohne Scheiß. Deswegen, da freue ich mich drüber. Aber Bargeld eigentlich nie vorhanden, und Karten habe ich auch wirklich einfach reduziert auf ja, Versicherung, Führerschein und Perso. Das ist es. Also seitdem ich ja auch kein eingeschriebener Student mehr bin, ist das auch alles weg und den Rest, Fitnessstudio-Mitgliedschaft auch nicht mehr am Start, alles weg. Und es fühlt sich auch einfach gut an. Und dann habe ich halt den heftigen Kontrast, ich darf jetzt nicht so laut sein, aber zu Sarah, die ist ein heftiger Portemonnaie-Messi. Das ist wirklich ganz, ganz krank. Und ja, ich weiß nicht, es sind ja so kleine Dinge. Und bei dir eigentlich als auch als anstrebenden Minimalist finde ich es dann halt irgendwie schwierig, wenn du so 10 verschiedene Stempelkarten im Portemonnaie hast, oder?
Es ist natürlich auch schwierig. Das ist mal wieder ein Ausdruck meiner moralischen Inkonsequenz, der sich diesmal dann auch im Portemonnaie wiederfindet. Vor allem bin ich ja noch so ein Booty-Portemonnaie-Träger, ne? Also häufig ja auch mal im Beutel. Ich bin ja auch so Typ Beutel, Beutel auf dem Rücken, so nicht so ein geiler Bauchbeutel, wie du hast. Aber so für Wertsachen und so, aber im Normalfall, gerade wenn du unterwegs bist, keinen Bock hast, irgendwie so einen riesen Beutel mitzunehmen, hast du das Ding ja in der linken Arschtasche. Und ganz ehrlich, wenn ihr das in der rechten Arschtasche habt, dann entfolgt uns bitte, hört einen anderen Podcast, möchte ich nicht mehr mit euch sprechen, so. Man hat das
Portemonnaie hinten links
in der Arschtasche. Safe. Eins in den Chat. 75% plus der männlichen Hörer von uns haben ihr Portemonnaie in der Arschtasche und von
ja,
denen
wenn eine Tasche, dann
90%
ja.
in der linken.
Aber ist das ein Ohrring-Ding auch? Dass dann rechts der schwule Ohrring wäre? Oder wie? Oder wo kommt das denn jetzt her?
Die Regelung ist mir völlig neu. Ich weiß nicht,
doch,
haben Linkshänder das Portemonnaie in der rechten Tasche? Boah, das ist wahrscheinlich so. Das ist wahrscheinlich echt so ein Ding, dass Rechtshänder das links haben, Linkshänder rechts. Wir sind hier was ganz Großes auf der Spur. Nee, geht so, ne?
Ich verstehe das Prinzip überhaupt nicht. Aber ist dir das neu? Kann es, also jetzt mal ohne Scheiß. Gab es bei dir in der Jugendkultur damals in der Schule nicht? Weil das war, also gut, du hattest nie einen Ohrring, oder? Bevor du angefangen hast hier mit Tunneln und so?
Nee.
Also so zur Schulzeit? Ich hatte auch mal klassisch so mit 14, 15 habe ich mir dann ein Ohrloch stechen lassen. Und dann ging es so los. Ich wusste das damals auch nicht, aber das sind so Dinge, das ist ja das Nächste. Also irgendwann habe ich ja mal mit Ende 20 erfahren, dass hier diese Streifen, die wir auf den Armen tätowiert ja. haben, also du anders ja, als ja, ich, safe. Potenziell dafür stehen könnten, dass das in der homosexuellen Kultur teilweise so ein Ding ist, wie man outet sich dann, wie tief du schon mal eine Faust im Arsch hattest oder irgendeinen Scheiß. Also so ganz kranke Geschichten. Haben mir dann so 3, 4 Leute erzählt und beim 4. Mal habe ich es angefangen zu glauben, habe es recherchiert und scheinbar soll es da wirklich was geben. Ich habe auch
gibt's wirklich was.
Da Homosexuelle was. Gefragt, die meinten so, hä, what the fuck, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber das ist so. Und es gibt halt auch das schwule Ohr, Mann. Das ist so. Damals war dann immer, habe ich von allen gehört, also da kann ich dir nicht den Hintergrund erklären, aber immer rechts war das schwule Ohr tatsächlich. Also du musstest dann als, wenn du dich dann als 14-Jähriger natürlich dann, das ist ja der Klassiker, man ist noch nicht reflektiert, man möchte dann halt nach außen auf jeden Fall zeigen, dass man, wenn man sich entscheiden kann, auf jeden Fall nicht das schwule Ohr nimmt und dann hat man sich halt links da das Ohrloch gemacht.
Nee, das ist mir auf jeden Fall neu. Aber diese Story mit den Streifen auf dem Arm ist mir sogar live passiert. Also jetzt nicht, das kann man falsch verstehen. Also das Gespräch dazu.
Ich weiß auf jeden Fall, wo deine Streifen sind. Du hast doch so dicke Streifen. Das sendet komplett die falschen Signale.
Ja, die sind auch wirklich dichter am Ellenbogen als am Handgelenk. Also das ist ja, für keinen auch. Der Beteiligten schön gewesen. Aber ich wurde ja tatsächlich irgendwo in Berlin mal in Friedrichshain, glaube ich, von einem Türsteher darauf angesprochen. Das ist genau dieses Gespräch gewesen. Wir waren irgendwie zu fünft und wollten in so einen Club rein und haben irgendwie draußen gewartet und der guckt mich an und damals hatte ich noch den linken Arm quasi komplett blank bis auf diese beiden Streifen und er guckt mich an, guckt auf meinen Arm, guckt mich wieder an, grinst wieder und guckt mich einfach irgendwie so sehr lange an und ich dachte, keine Ahnung, netter Typ, ey, keine Ahnung, vielleicht geht da was, keine Ahnung, war so total freundlich und hab ihn später mal drauf angesprochen, als ich irgendwie draußen beim Rauchen war und er hat mir halt genau diese Story erzählt. Er meinte halt, das steht zumindest in Teilen der, weiß ich nicht, vielleicht ist auch nur die Berliner Subkultur in irgendwelchen Szeneclubs, weiß ich nicht, steht es dafür zu sagen, quasi je weiter oben der Streifen ist, desto weiter kriegst du das Ding auf jeden Fall rein. Ja, habe ich so zur Kenntnis genommen, die Information. Ich habe es nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das wäre für keinen Beteiligten eine Freude, wenn das wirklich realitätsnah ist. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, das ist im Minimalismus im Portemonnaie, so wird die Folge ungefähr heißen. Ich krieg's leider nicht hin. Andere Geschichte, über die ich mit dir sprechen muss, dringend, auch Teil des Erwachsenwerdens. Und du bist ja zumindest aktuell Autobesitzer und auch immer Autobesitzer gewesen. Ich bin 32, ich werde demnächst zum ersten Mal Reifen wechseln und eine Autoinspektion und einen TÜV machen. Und ich sag's dir, wie es ist, ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss.
Gut, ich kenne ja deinen Kfz aktuell, da wirst du dir wenig Gedanken, glaube ich, machen müssen. Aber das sind die unangenehmen Dinge. Und ich stehe auch eigentlich weiterhin dazu, ich würde gerne kein Auto besitzen, Mann. Ich finde das belastend. Also alles, was dir einfach so massiv einen reinficken kann und ähnlich, also leichte Parallele sind halt auch, kennen wir beide, so Zahngeschichten, die halt, wenn sie akut sind, immer so heftig reinhitten. Und beim Auto ist halt einfach, also ich könnte, glaube ich, wirklich nicht damit leben, selbst wenn ich viel Geld hätte, einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt für 80.000 Euro ein Auto und dann ist halt wirklich eine Geschichte und potenziell ist das so ein Riesenwert und du hast so einen Salat mit der ganzen Geschichte. Ich finde das super belastend, aber das ist, geht halt einher mit der Entscheidung, ein Dorfleben zu wählen. Damit wählst du halt auch einfach ein Autoleben. Und dann ist das für mich so das geringere Übel. Aber an sich war es immer für mich so, also wenn dann so Stadt und du kannst wirklich komplett auf Auto verzichten, ist auch geil. Wobei du auch Auto, also du siehst es, glaube ich, ähnlich, aber appreciate es ist doch auch schon in letzter Zeit ein Auto zu haben, oder?
Ja, leider Gottes ja. Das ist natürlich so, das ist wieder, ich habe es eben schon mal gesagt, moralische Inkonsequenz, ne? Das ist, ich habe eine absolute Grundüberzeugung, dass man zumindest als Mensch, der im urbanen Raum lebt und jetzt nicht auf dem Land lebt und auf ein Auto angewiesen ist, da muss irgendwie Politik ein neues Mobilitätskonzept finden. So fair enough, kannst du nicht dem Einzelnen irgendwie aufbürden. In der Großstadt, es gibt keinen Case dafür, dass ich ein Auto habe, außer reiner Bequemlichkeit. Natürlich gehen manche Dinge im Leben vielleicht nicht oder viel mühsamer oder langsamer oder komplizierter oder vielleicht auch mal teurer oder was weiß ich. Wenn du ein eigenes, wenn du kein Auto hast, so, ey, aber brauche ich ein Auto natürlich nicht. Also ich verbringe einen Großteil der Zeit damit, das Auto, was nicht in meinem Besitz ist, sondern sagen wir mal eine aktuelle Dauerleihgabe ist, also das immer so der Vollständigkeit halber, verbringe ich mehr Zeit damit, Parkplätze zu suchen und mich drüber aufzuregen und relativ viel Geld fürs Tanken auszugeben, als damit wirklich dieses Auto für etwas Wertvolles zu benutzen. Also nicht in allen Fällen gilt das. Es gibt auch Momente, in denen ich das gerade sehr appreciaten kann. Aber es ist ein typisches Ding, weil wenn ich es nicht hätte, würde ich es nicht nutzen. Und weil ich es habe, nutze ich es. Das macht einfach hin und vorne keinen Sinn. So. Jetzt stehe ich vor dieser Situation, dass ich aber als, wenn man als Dankbarkeitsmove meiner Mom gegenüber, deren Auto ich gerade fahre, jetzt mich halt um Autoinspektion, um TÜV und um Winterreifen kümmere. Und ich bin da wirklich, ey, ich fange bei absolut bei Null an. Ne? Das ist da mein erster Anruf bei dem Autohändler. Ich kenne noch nicht mal das Nummernschild, weil es ja nicht mein eigenes Auto ist. Und es ist für mich alles Neuland. Ja, ich würde mal zum Reifen wechseln kommen. Ja, alles klar, dann wann kommen sie vorbei? Wo sind denn die Reifen? Ich dachte jetzt, sie hätten vielleicht die alten und keine Ahnung, kann ich die bei ihnen einlagern und so? Kriege ich einen Ersatzwagen? Wie viel Zeit muss ich einplanen? Macht ihr das in 10 Minuten? Dauert es 3 Stunden? Hole ich das 2 Wochen später wieder ab? So könnt ihr direkt Inspektion und TÜV mitmachen? So, nee, da müssen sie völlig woanders hin. Ja, wen rufe ich denn da an? Ja, einfach irgendein Autohändler ihrer Wahl. So, ich denke, ey, das ist mir einfach viel zu viel. Also ich bin maximal überfordert damit. Ich werde es jetzt irgendwann im November schaffen, diese Reifen zu wechseln und dann werde ich mich mit diesem großen Thema TÜV auseinandersetzen. Ich bin maximal lost. Also es ist wirklich, ich kriege Stresspickel, wenn ich daran denke, dass ich mich darum kümmern muss. Dieses Auto soll einfach nur fahren. Mehr soll es nicht machen. Ich bin da ja, echt, Mann. Es ist schwierig.
Aber auch zu Recht. Deswegen, wir hatten es schon mal im Podcast-Thema und ich habe ja gesagt, die beiden Bereiche, wo meiner Meinung nach mit am meisten Schindluder so im Alltag betrieben wird, sind einfach der Zahnarzt und der Kfz-Mechatroniker. Weil es einfach die beiden Dinger ist. Du machst so die Haube auf, wenn du es überhaupt selber machst und danach verstehst du gar nichts mehr. Beim Zahnarzt machst du die Luke auf und dann verstehst du auch nichts, was passiert. Du checkst gar nichts. Da wird einfach im Dunkeln gearbeitet. Da wirst du vor vollendete Tatsachen gestellt. Und wer bist du denn zu sagen, nö, ich glaube aber nicht, dass das so ist. Können sie mir das jetzt beweisen? Macht ja niemand. Und es ist so. Und deswegen jetzt auch noch die Bewerbung. Ich suche akut für meinen erweiterten Freundeskreis einen Kfz-Mechatroniker und einen Zahnarzt, obwohl Zahnärztin, ich glaube nicht so richtig an Freundschaft, also intersexuelle Freundschaft, außer man hat schon eine große Geschichte mit den Menschen. Doch ein Zahnarzt tatsächlich. Ein Zahnarzt und dann das wäre auf jeden Fall eine gute Geschichte, Mann, weil das wäre so wertvoll. Ich habe es ja selber schon erlebt. Ich habe es wirklich selber erlebt. Ich war damals mit meinem guten alten Fiat, Rip in Peace an der Stelle, war ich bei ATU. War zur Untersuchung, also war da auch öfter mal und ATU, ich weiß, da geht jetzt vielen schon, kommen die Pickel da raus, weil ATU auch so als Abzocker, low budget, aber ein großer Konzern, überall in allen Städten vorhanden, gilt so eigentlich auf jeden Fall als ein guter Scammerort, also passt zu mir auf jeden Fall, sind gut am Scam und da war ich zum TÜV auch, hatte davor schon Reparaturen, die manchmal so ein bisschen komisch vorkamen und dann war ich da. Mein Fiat wurde noch gerade so durchgewunken, aber halt mit dem Notification-Zettel, in den nächsten Monaten müssen sie auf jeden Fall XYZ machen. War eine relativ lange Liste und waren halt auch so Dinger, die auf jeden Fall wehgetan hätten. So mit Sicherheit im Bereich von, boah, also 4-stellig, 1-2K, safe. So, was habe ich gemacht? Gar nichts natürlich, absolut gar nichts. Hab abgewartet, bis mein TÜV halt abgelaufen ist. Dann halt war mein TÜV drüber. Ich hab's erst gemerkt, als ich den ersten Strafzettel hatte, weil ich halt ohne TÜV rumgefahren bin, aber halt alles noch entspannt, weil es so in dieser Toleranzzone war. Ich schick mein Auto über Schwiegerpapa zu einem komplett anderen Laden. Zu einem komplett anderen Laden. Wieder wird TÜV gemacht. Was ist von den Sachen, die bei ATU beanstandet wurden, wurde noch nicht mal irgendwas vermerkt? Gar nichts. Gar nichts. Beim neuen TÜV, die haben gesagt, alles in Ordnung. Das ist, ey, ich habe selber miterlebt und es ist so. Es ist also, bitte ein paar Experten, slidet in unsere DMs, gebt uns mal eine gesunde Einschätzung, gebt uns auch eventuell ein paar Tipps für so Läden, auf die man sich verlassen kann, von so großen Ketten oder so. Aber das ist, Ja, ich habe gerade das Glück, dass ich halt so einen relativ neuen Toyota habe, der eh sehr unanfällig ist, aber sobald da die erste Warnleute wieder aufläutet, was meinst du, was bei mir los ist? Die innere Unruhe ist dann wieder da.
Ah, wir wissen doch alle, wie das ist. Und ganz ehrlich, in der Familie väterlicherseits bei mir, sagen wir, im erweiterten Familienkreis war auch immer ein so angeheirateter Onkel, viel mehr will ich da gar nicht ins Detail gehen, der halt irgendwie auch eigene Schrauberwerkstatt hatte und so. Und der war halt so tief drin in diesem Scam-Game. Ganz ehrlich, das war halt dieser absolute Klassiker. Du hattest ein Auto und du wusstest halt, ja gut, das Ding kriege ich nicht mehr durch den TÜV. Oder wenn, dann kostet es 4.000 Euro, weil sie eigentlich nur 3 Schrauben drin lassen und ansonsten dir ein neues Auto zusammenbauen. Funktioniert nicht. So, dann schnackst du einmal mit Kollege XYZ und sagst ihm, hier, pass auf, hier, KVA bekommen, keine Ahnung, das und das und das muss alles gemacht werden. Der guckt dich einmal an, geht mit dir draußen auf den Parkplatz, guckt wirklich im Halbdunkeln einmal die Karre an und guckt dich an und sagt, 200 Euro, nächste Woche, kannst du abholen. So, und was passiert 3 Tage später? Natürlich ist das Ding durch den TÜV. Gar kein Problem, muss überhaupt nichts gemacht werden, hast wieder 2 Jahre TÜV. So, absolut gar kein Problem. So, weil ist dann kennst du halt irgendwie, dann kennt der Typ von der Werkstatt, kennt den vom TÜV und dann wird das halt mal eben so unter der Hand so ein bisschen durchgewunken. Gar nicht unter der Hand, also schon alles sagen wir mal, mit vernünftigen Plaketten und so. Aber gut, dann guckst du halt mal nicht so ganz genau hin, so hier bei dem Citroën, scheiß mal drauf, ne, gehst mal eine rauchen, während die Kollegen die Felgen angucken, so, wird schon funktionieren. Und ich glaube, dass das der absolute Normalfall ist. Genauso wie dieses, ja, ich will mein Auto verkaufen, der hat aber schon 250.000 runter, kriege ich nur noch 800 Euro für. Jeder von uns kennt doch jemanden, wo du weißt, der fährt da mit einmal zum Rastplatz und auf einmal hat er nur noch 120.000 runter und bringt doch nochmal 3 Scheine. Das ist einfach das Game. Das ist total furchtbar, aber ich glaube, dass da wirklich, ey, da wird nur gescammt. Das ist unsere Branche. Ich frage mich, warum wir nicht in der Kfz-Mechanik unterwegs sind.
Das ist ja eh, ich bin ja eh ein großer Advokat dafür, dass nicht mehr jeder, der irgendwie denkt, ich bin halbwegs intelligent, ich muss safe studieren, dass man einfach mal so eine geile Ausbildung machen sollte und ey, stell das mal vor, wir hätten da durchgezogen, Kfz-Ausbildung, dann eventuell hier nochmal irgend so was mit Elektrotechnik, obwohl da bin ich zu blöd für, kriege ich nicht hin.
Ja, ich auch.
Studierst du nochmal so ein Ding und dann steigst du da groß ein ins Scam-Game und machst da wirklich so einen richtig geilen Laden. Ey, 1+ mit Sternchen, wirklich.
Ja, können wir alles noch machen. Ey, der zweite Bildungsweg, guck mal, wir sind Anfang 30. Ich Mitte 30, du Anfang 30. Wir sind mitten in der Prime oder auf dem Weg zurück dahin. Man kann alles noch machen, die Welt steht uns noch offen. Vielleicht mache ich auch noch mal eine Ausbildung.
Vielleicht noch mal eine Ausbildung, ohne Scheiß.
Was würdest du machen?
Zahnarzthelfer.
Oh Gott, das will ich sehen, ey. Aber du würdest es so richtig zelebrieren. Ich sehe dich genau mit so einer riesen Brille, wenn man selber irgendwie in völliger Panik da auf dem Zahnarztstuhl sitzt, dann kommst du da rein mit so einem kleinen Rollwagen, fährst durch die Gegend mit diesen kleinen Pinzetten und reichst dem Zahnarzt oder der Zahnärztin irgendwelche komischen Füllungen ab und genießt es total, die Leute so ein bisschen leiden zu sehen. Ich glaube, du wärst da gut aufgehoben. Also ich sehe da ein passendes Skillset für dich. Ich glaube, ich würde so richtig straight ins Handwerk gehen. Mit maximaler Unbegabung. Ich würde einfach so, ich würde Tischler oder Erzieher werden. Das ist jetzt nicht klassisch Handwerk. Charmante.
Oh ja, ja, ist Erzieher geil, ne? Ist, glaube ich, unterschätzt beschissen, wirklich. Ja, aber Tischler stelle ich mir auch sehr gut vor. Aber da jegliche Qualitäten sind einfach nicht da, von daher absolut keine Chance.
Ist schwierig. Ja. Ich will dieses Segment, Thema Auto, mit 2 Sachen abschließen. Zum einen habe ich im Rahmen dieser ganzen Reifenwechselgeschichte einen wundervollen Merkspruch gelesen, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt, der für mich neu war. Von O bis O, sagt man. Um sich zu merken, wie man die Reifen wechselt. Ostern und Oktober. Also zu Ostern kommen die Sommerreifen rauf und im Oktober
die Winterreifen. Willst du jetzt gerade weitergeben oder was?
Ja, Mann,
wir gehören zu den ganz wenigen Menschen, die das nicht vor Augen haben. Ohne Scheiß.
Ja,
so ein Ding wird das sein. Wir gehören halt zu den 2%.
Oder das ist halt so ein Ding wie mit den Briefmarken, was kurz danach viral gegangen ist und die Deutsche Post uns immer noch verflucht, weil die mittlerweile so viel Arbeit haben mit ihren scheiß manuell geschriebenen Postkartendingern oder Briefmarkendingern. Ich weiß nicht, von O bis O, das sollt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Was ich euch auch noch mitgeben will, aus gegebenem Anlass, ich bin ja nun wirklich mittlerweile seit 14, 15 Jahren oder so Autofahrer. Ich wurde, glaube ich, 1,5 Mal geblitzt in den letzten 14 Jahren. Und in den letzten 3 Wochen 3-mal und das eine Mal so satt, dass ich mich jetzt das erste Mal damit auseinandersetzen muss, wie man eigentlich seinen Führerschein abgibt.
Oh, wie satt?
Also, ich werde einen Brief bekommen, aller Voraussicht nach, also kann eigentlich nicht anders sein. Und das ist mir noch nie passiert. Ich stelle mir das so vor, dass ich einen Brief kriege, wo halt drin steht, ja, hier, Herr Kollege so und so, beziehungsweise meine Mom wird einen Brief kriegen, wird sich totlachen, wird ein Foto machen, wird sagen, ja, toll, Idiot, so. Dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen Kohle zahlen müssen, wahrscheinlich irgendwie einen Punkt kriegen, keine Ahnung, das wurde ja auch irgendwie vor kurzem alles nochmal ein bisschen härter strukturiert, glaube ich, so die Grenzen, zu denen man einen Punkt bekommt. Und dann stelle ich mir das so vor, dass ich so ein Zeitfenster kriege von so einem halben Jahr oder so und da muss ich wahrscheinlich einen Monat meinen Führerschein abgeben. Ich frage mich ja trotzdem immer noch, gebe ich den wirklich ab? Gebe ich dieses Dokument ab? Nicht wirklich,
ja,
oder?
Du schickst oder schick den. Ich doch, den du schickst ein? In der Post. Du schickst den wirklich in der Post, ja.
Das kann doch auch nicht angehen,
du
oder?
Du suchst dir das wie analog, aus, du kannst Alter. Dir den Monat relativ, ja, es ist so. Ja, was willst du denn machen?
Sonst das ist ja wie ein Impfpass. pack mir einen QR-Code auf meinen Führerschein und dann tragt er halt ein, wenn der gescannt wird, dann soll er rot leuchten, weil der Typ ihn gerade abgegeben hat. Ich schicke das doch nicht durch die Gegend. Die sind ja nicht da.
Nein, du darfst dann wirklich keinen besitzen einfach. Das ist dann einfach ganz straight, wenn dann der Jochen, der irgendwo in Südörding seine Polizeiausbildung gemacht hat, dass der halt direkt feststellt, wenn er sagt, naja, mal Führerschein und Fahrzeugpapiere, dass wenn du den Führerschein schon mal nicht hast, dass er dich auf jeden Fall einknacksen muss.
Das ist echt so ein Ding, ne? Ja, mein Gott, ey.
Wie satt war es denn jetzt? Komm.
Na, wo und wie?
Ach, Autobahn?
Das erste Mal war Leverkusen, Höhe Leverkusen. Also ihr kennt es wahrscheinlich alle, wenn ihr mal die A1 runterfahrt. Dann irgendwann, wenn man da so in der Leverkusener Ecke ist, erstreckt sich so diese wirklich schäbige, langweilige Bay-Arena an der Autobahn.
Nein, bei der Brücke, da sind doch drei Blitzer, du Idioten.
Ja, einen habe ich mitgenommen, da war 100. Fand ich auch wirklich, also unangemessen. Unangemessenes, niedriges Tempolimit. Also 100 war wirklich nicht in Ordnung da. Ich würde sagen, ich bin 122 ungefähr gefahren, als ich auf den Tacho geguckt habe. Das Ding ist relativ easy. Dann bin ich 3 Tage später in den zweitberühmtesten Blitzer Hamburgs gefahren, würde ich sagen. Und ich meine, ich wohne seit vielen, vielen Jahren hier. Ich würde sagen, ich kenne jeden dieser stationären Blitzer. Ich wusste auch, dass er da ist. Habe ihn trotzdem mitgenommen. Da habe ich schon den Brief bekommen. Da bin ich wohl nach Abzug irgendwie 59 gefahren in der 50er-Zone. Das war also völlig human. Das war echt völlig in Ordnung.
Gar nichts.
Ja, aber der nächste, der jetzt kommt, der wird bitter. Bei der war auch so im weitesten Sinne Autobahn, aber irgendwie war da relativ geringe Geschwindigkeit wegen hier Baustelle und so. A1, eine einzige Baustelle. Man hätte 60 fahren dürfen. Ich war noch zweistellig, aber es war knapp. Also das Ding wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Rein. Ja, der kracht richtig rein. Und ich möchte damit nicht aufrufen.
Das ist ja auch teuer heutzutage,
ja,
ne?
Ja, und das soll kein Aufruf zum Rasen sein. Im Gegenteil, haltet euch einfach an die örtliche Geschwindigkeitsbegrenzung, dann habt ihr den Stress nicht. Und meistens gibt's auch einen Grund dafür. In dem Fall muss ich sagen, es war Betrug, weil es so ganz klassisch Anfang, also du fährst da ganz normal, das war glaube ich sogar unbegrenzt vorher, dann geht's auf 120, auf 100, auf 80, auf 60, wie das halt so ist bei so Baustelleneinfahrten. Und ganz ehrlich, wer kurz nach dem 60 stillt, einen Blitzer aufstellt, ist ein Arschloch. Das macht man nicht, weil jeder normale Mensch ausrollt und nicht an dem 60-Schild schon 60 fährt, sondern halt 100, 200 Meter dahinter. Das passiert halt. Genauso wie ich nicht erst am Ortsschild beschleunige, wenn ich rausfahre, sondern schon ein bisschen davor. Deswegen gibt es ein Gentleman's Agreement, dass man nicht kurz vor ein Ortsschild, wenn danach irgendwie Landstraße kommt, einen Blitzer stellt. Das macht man einfach nicht. Was soll das? So, und das Ding hat mich halt gecasht. Und ich fürchte, das wird jetzt das erste Mal, dass ich dann eine Briefmarke nehme. Und ich werde mir keine Briefmarke kaufen, wenn ich das Ding wegschicke, sondern ich werde mir einen Zahlencode ausdenken. Ich werde dann meinen Führerschein werde ich irgendwo nach Südörding schicken und dann denke ich mal, bin ich einen Monat lang wieder back to the ÖPNV, ey.
Aber dann mache ich jetzt einmal wirklich den Auftrag, den wir vielleicht haben sollten, weil du solltest echt mal, also versuch mal bitte als Experiment das anzufechten, weil es gibt inzwischen, und Scheiß, ich dachte auch immer, ich wusste, dass es so Seiten gibt, ich dachte immer, das ist ja wirklich der letzte Scam, das funktioniert ja nie.
Dein Hilfsanwalt.com oder was?
Nein, ey, ohne Scheiß, es gibt Seiten im Internet, die sind darauf ausgelegt, dass du dein Ticket, deine hier Widrigkeit da, dass du die anfechten kannst. Und es gibt ja Seiten, die rühmen sich dann mit 70% Erfolgsquote. Und so ein Fall, wie du ihn da jetzt gerade geschildert hast, kann sehr, sehr realistisch sein, dass du da rauskommst. Also ganz, ganz, also sehr sicher für wahrscheinlich dann kleine Obolus oder so. Ich fänd's gut, wenn du es mal ausprobierst. Weil ich habe wirklich inzwischen von so vielen Leuten gehört, dass das einfach komplett legit ist. Und dass das schon sau oft funktioniert hat.
Geil, ja, ey, slidet mal in meine DMs, wenn ihr da irgendwie eine Empfehlung raushauen könnt. Ich habe ja schon mal, also ne, ich habe ja 2-3 Mal in meinem Leben Kontakt mit der Justiz gehabt, sag ich mal, aus verschiedensten Gründen. Der berühmteste Beispiel war ja meine File-Sharing-Aktion von damals. Ich weiß gar nicht, ob ich da jemals on-air drüber gesprochen habe.
Das war, wie viel hast du gezahlt?
Mann, ich will nicht drüber reden, ey. Also am Ende
hast du gezahlt?
Am Ende habe ich, glaube ich, 900 Euro statt 1200 bezahlt, weil außergerichtlicher Vergleich und so. Und auch da habe ich mich an so eine Abmahnagentur gewandt quasi, beziehungsweise eine Agentur, die sich gegen Abmahnagenturen wendet. Es war einfach ganz, ganz furchtbar. Der Tatbestand war, sagen wir mal, relativ schwer für mich anzufechten. So, aber trotzdem haben wir uns dann außergerichtlich geeinigt, wo ich auch so denke, das ist einfach schön. Ich kann sagen, ich habe mich mal außergerichtlich mit jemandem auf was geeinigt. Das ist so mein Barbara Salisch-Fame-Moment.
Ich möchte das jetzt einmal haben von unserer Community. Also bitte, ich möchte wissen, ob Arne vielleicht nicht sogar wirklich der Einzige ist von uns. Ohne Scheiß. Also wir wissen ja, wie viele uns zuhören. Es kann mathematisch natürlich nicht sein. Ich habe trotzdem die Vermutung, dass du vielleicht der Einzige bist, der jemals so einen Fall hatte. Also solltet ihr jemals wegen E-Mule oder was auch immer, als ihr damals irgendwie das Album von Wolle Petri runtergeladen habt oder von Britney oder so, habt ihr wirklich auch mal so eine Klage bekommen und musstet ihr löhnen. Alle, die es gemacht haben, bitte slidet bei mir rein. Nee, ich will es auch mitbekommen.
Ja, okay. Dann ja. Slide
bei uns also rein. Gerne vor allen Dingen dann auf unserer Podcast-Seite oder halt bei jedem Einzelnen. Mach Copy-Paste und schickt es uns beiden oder so. Aber das interessiert mich, Mann. Wenn wir da 10 zusammenbekommen, dann krass.
Ja, ey, also es war halt einfach, ja, es war so ein Ding, ist halt passiert. Ich hatte halt, wie das so ist in dieser ganzen Rechtslage, war es, ich will da gar nicht so ins Detail gehen, aber es war so ein Torrent-System, wo du halt quasi nicht runterlädst, also auch, aber auch Datenfragmente für andere zum Download bereitstellst und damit quasi der
ja, das war ja
zur Vervielfältigung
immer so, ne?
beiträgst und dich
Download
damit strafbar machst.
Wurde nie einer gefickt, aber genau, wenn du theoretisch dafür verantwortlich warst, dass du den Upload gemacht hast, dann haben sie dich
dann
haben sie dich
halt
genommen. Dann
kommt halt Herr Warner, Bruder, persönlich und verklagt dich auf obszöne Beträge für im Nachhinein wirklich einen absolut beschissenen Film. Also wirklich, IMDb müsste ich mal nachgucken, kann eigentlich nur 5, irgendwas gewesen sein. Also wirklich auch noch maximal unglücklich. Ja, und dann kommt halt dieser Brief mit der Post und dann heißt es halt ja hier, Kollege Warner Music oder was auch immer, die hatten halt irgendwie die Rechte über diesen Film und dann hieß es halt 1200 Euro irgendwie zu zahlen innerhalb von 7 Tagen oder so. Ansonsten, weiß ich nicht, kommt der Pfandleiher und wir machen dir die Tür auf und nehmen dann Fernseher mit, so ungefähr. Und da bist du am Schwitzen, mein Freund, ey. Also ja. da ist die Darmgegend auf jeden Fall mal kurz in Wallung, ne? Und dann bin ich halt diesen ganzen steinigen Weg gegangen, dagegen irgendwie Einspruch zu erheben, hat dann nicht so richtig funktioniert, mich dann auf so einen außergerichtlichen Vergleich zu einigen und dann nebenbei noch meine Anwaltskanzlei so über monatliche Raten von 50 Euro für gefühlte 24 Monate zu bezahlen. Plus minus bist ein bisschen günstiger bei rausgekommen, aber richtig lustig ist die ganze Veranstaltung nicht. Von daher weiß ich nicht, vielleicht gehe ich einfach den straighten Weg und sage, okay, ihr habt mich gefickt beim Autofahren, ich war zu schnell. Hier, ihr habt euch das Geld verdient, weißt du, auch ein bisschen den Effort, dass sie diesen Blitzer dahingestellt haben und so asozial waren, den genau an so eine Stelle zu nehmen, wo wahrscheinlich an dem Tag 17.000 Leute durchgeballert sind. Es ist, wie es ist. Also fahrt einfach nicht zu schnell und wenn, dann lasst euch nicht erwischen dabei. Macht's im Zweifel einfach nicht. Es ist wirklich, ja, es war keine gute Idee.
Seid halt keine Idioten und nutzt halt diese eine große App, die sogar komplett kostenfrei einfach sehr gut funktioniert. Es ist so, wie gesagt, ich bin voll bei dir, keine Werbung machen für zu schnell fahren. Fahre ich trotzdem oft 10, 15, vielleicht mal 18 zu schnell irgendwo. Das ist mit Sicherheit schon mal vorgekommen. Und für den Fall, weil es ja auch teilweise nervig ist, wenn du dann für 7 km/h zu viel dann deine 30 Euro zahlen musst oder so, dann fahr doch einfach immer mit dieser scheiß App an. Ich hoffe, man kann mich jetzt nicht dafür verknasten für diesen Aufruf. Aber das ist reine Faulheit, Mann. Ich könnte es jedes Mal machen, dann wäre mir wirklich noch nie was passiert quasi. Und so sind mir halt 2, 3 so kleine Fälle mit 8 km/h zu viel passiert. Es ist wirklich krass, wie faul man ist, selbst bei Dingen, die einfach zu 100% und non-disputable einfach hilfreich und noch nicht mal viel Effort irgendwie erfordern. Das ist krass.
Ist das nicht bei allen Sachen so oder bei ganz vielen Sachen so, von denen man weiß, ist relativ wenig Aufwand und macht total viel Sinn, aber ich bin tatsächlich faktisch zu faul dafür? Also abtrocknen nach dem Duschen ist bei mir genauso. Es würde Sinn machen, ich mache es nicht. Ich werde schon von alleine trocken, dann gehe ich in die Klamotten und dann bin ich halt ein kleines bisschen nass. Ja, meine Güte.
Warte. Willst du mir gerade erzählen, dass du dich nicht abtrocknest, nachdem du duscht?
Also auf jeden Fall nicht in dem Maße, in dem andere Leute das machen. Bin ich zu faul für? Sehe ich nicht.
Was ist deiner Meinung nach denn normales Abtrocknen?
Naja, normales Abtrocknen ist so, dass du das Handtuch einmal nimmst, dir das einmal so ein bisschen auf den Kopf legst, damit es nicht komplett nass ist und dann slippst du in deine Boxer unter deine Hose und dann ist das halt alles ein bisschen nass, meine Güte. Ich finde, das ist ein gutes Aufwand- und Ertragsverhältnis auf jeden Fall. Natürlich. Das machen alle so. Ich bin durchoptimiert. Mein Tagesablauf ist durchoptimiert. Habe ich keine Zeit für. Abtrocknen passt nicht mehr rein.
Das ist so wild, was ich hier gerade schon wieder höre. Krass. Es gibt ja Leute, die föhnen sich quasi top to bottom. Da will ich jetzt nicht hin, aber man sollte schon zumindest halt nicht nass mehr sein.
Also Leute, die sich irgendwie den Körper föhnen. Echt? Nee. Einfach, ich sehe den Case, sich die Haare zu föhnen.
Außer mal
alles
probieren,
okay.
wie sich's halt im Arschlöchler anfühlt. Das muss man schon mal machen.
Und?
Ganz gut. Schön warm, wohlig.
Was ich mich immer frage, wieso, ich habe ja einen Föhn, ne? Also nicht, dass ich ihn irgendwie oft benutzt hätte in den letzten Monaten, aber ich besitze einen. Wofür ist dieser Knopf, dass der kalt föhnen kann? Welchen Sinn hat denn das? Wann brauche ich denn jemals kalte Luft aus dem Föhn?
Ja.
Einfach nie.
Wirklich nie. Ja, das stimmt. Wird so ein Ding sein, dass man sagt, um irgendwie haarschonend oder so, weil natürlich zu viel Temperatur für die Haare eigentlich Schwachsinn ist und man eigentlich ja auch und letztendlich macht jeder immer die höchste Stufe und dann so 5 cm von den Haaren entfernt, um kurz davor sind abzubrennen. Macht jeder.
Föhn ist nur Föhn, wenn es danach so leicht verkokelt im Badezimmer riecht. Alles andere ist kein. Verstehst du,
wie ich
das
muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe halt nicht, also ne, ich muss mit meinen Haaren schon haushalten. Also ich kann jetzt nicht noch alle abfackeln. Das ist schon
fairer
so.
Punkt. Ja. Verstehst du, wie das funktioniert? Also quasi Föhn? Also im Sinne von, da kommt dann eine sehr heiße Luft raus. Ist ja. die so heiß, dass die Wassertropfen in deinem Haar verdunsten? Oder wo gehen die quasi, warum funktioniert Föhn quasi mit heißer Luft besser als mit kalter?
Boah, es ist krass, wie schnell ich wirklich am Rande schwimmt, meines ne? Wissens bin. Ich kann es dir nicht so. Erklären.
Es muss ja so sein, aber ist ein Föhn, wann verdunstet Wasser? Ich dachte so bei 100 Grad? Ein Föhn ist doch nicht 100 Grad. So heiß
kann
ein Föhn
ja nicht sein, da willst du dir alles mit verbrennen, das wäre höchst gefährlich.
Ja, und wahrscheinlich geht das auch nur so für Größe, für so einen Nudeltopf oder so, nicht so für einzelne also Wassertropfen. Die verdunsten wahrscheinlich früher. Es ist wild. Physiker, euer Physik-Podcast, Lirum Larum, ey. Es ist schwierig. Aber ist es nicht auch schön, wenn man solche Dinge nicht weiß? Manchmal ist doch Nichtwissen mehr. Meistens ist Nichtwissen mehr. Weil das Leben seinen Zauber mit jeder Information, das ist jetzt wirklich Aufruf zur Desinformation. Na, nee, das nicht. Das klingt falsch. Aber ey, googelt nicht alles und versucht nicht alles zu verstehen und rauszufinden, weil ganz viele Zauber der Natur und des Lebens, in dem Moment, wo ihr es versteht, jeglichen Zauber verlieren. So bleibt der Föhn einfach ein Föhn, ein Gerät, von dem ihr denkt, was für ein Mindfuck, Alter. Wenn ich jetzt google oder es mir erklären lasse, dann ist es ein Haushaltsgerät, was halt meine Haare trocken macht. Herzlichen Glückwunsch. So bleibt es bis in alle Ewigkeit dieser magische Föhn. Also informiert euch nicht immer über alles. Das gilt jetzt, ich will jetzt nicht die Klammer nach vorne schlagen, über solche Sachen informiert euch gerne, aber bei so alltäglichen Dingen, nehmt sie einfach mal, wie sie sind und nehmt sie in der Schönheit der, weiß ich nicht, des Nichtverstehens einfach so auf.
Ja, bin ich bei dir. Also ich nehme deinen Punkt auf und das, was du, glaube ich, noch sagen wolltest, da bin ich auch deiner Meinung, dass auf jeden Fall auch Unwissenheit einfach auch mal vor Strafe schützen sollte.
Dass man nicht
Ich möchte mal langsam wieder in der Welt leben, dass wenn man mal irgendwo falsch links abbiegt und dann kommt da der Kopf und dann sagst du halt, Herr Officer, ich wusste nicht, dass man da links abbiegen kann. Und er sagt halt, ah, okay. Dann erkläre ich Ihnen jetzt einmal kurz, warum sie das nicht durften. Und dann so, aber nicht schlimm, beim nächsten Mal machen sie es bestimmt nicht mehr. In der Welt möchte ich leben. Also Unwissenheit inzwischen vor allen schützen, vor fast allem eigentlich.
Ich mache einen 180er, ich bin bei dir. Ich würde das eingrenzen, sagen wir mal, die Schwere des Delikts eingrenzen. Also bei sowas wie falsch abbiegen, bin ich komplett dabei. Bei so Massenmord, schwierig. Also würde ich auch sagen, Unwissenheit kann man einklammern. Aber bei so Alltagsvergehen bin ich 100% bei dir. Und da frage ich mich wirklich, um mal wieder diesen Punkt zu machen. Das entwickelt sich zu so einem roten Faden bei uns im Podcast. So ein bisschen irrationale Angriffe auf Elon Musk. Aber das ist irgendwie so, dass er an den falschen Sachen forscht. Wir alle haben doch hier Minority Report im Kopf. Von wann ist der Film? Ey, Anfang der 2000er oder so. Mega der geile Film. Ne, Tom Cruise, eh geil. So die Precogs, die halt Verbrechen vorhersehen können.
Tom Cruise, eh geil. Dinge, die niemand sagt.
Dinge, die niemand sagt für 3 Euro, ja. Also diese Precogs, die irgendwie Verbrechen vorsehen können und sie dann verhindern können und die Leute werden trotzdem verknackt. Ganz schwieriges Konzept. Also so, da will ich jetzt gar nicht drauf hin. Aber wieso gibt es da nicht sowas, so Lügendetektor, ne? Gibt's ja bei Alexander Holt immer wieder so. Wusstest du, dass sie verheiratet ist? Nee, wusste ich nicht. Ja, komm mal, Lügendetektor, ja, wusstest du doch, Idiot, so. Ist ja so ein Ding, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie verlässlich die Teile sind. Aber genau den Punkt, den du eben gemacht hast, der wäre doch, dafür wünsche ich mir doch Precogs. Weißt du, die dich angucken und sagen, die sofort entscheiden können, ist das jetzt dein Move, um dich vor der Strafe zu schützen, oder wusstest du es wirklich nicht besser? Und bei wirklich so Kleinstvergehen wäre das doch voll nice, wenn der dich dann einfach anguckt, dieser Precog im Polizeihelm, und einfach sagt, ja, du wusstest es nicht besser. Genau wie du sagst, ich erkläre dir warum. Guck mal, das ist gefährlich, weil so und so. Nächstes Mal mach besser, wenn ich dich nochmal erwisch, dann bist du dran, mein Freund. Aber bis heute, ey, schöne Fahrt und schönen Tag dir noch. Weil es wirklich Vergehen gibt, das ist nicht fair. Das ist nicht fair, dass man es wissen muss, um sich vor der Strafe zu schützen. Precogs, mehr Precogs für die Welt.
Ja, 100%. Also ich find's eh, während ich gerade darüber nachdenke, absolut verrückt, dass wir in einer Welt leben, in der Elon Musk uns bald irgendwie einen Chip in den Kopf setzt und wir dann irgendwie instant uns Wissen runterladen können und sonst was für verrückte Dinge passieren und wir aber einfach immer noch keinen validen Lügendetektor haben.
Das ist Wahnsinn.
Warum,
oder?
Gibt es denn noch keinen Lügendetektor, der einfach funktioniert? Das ist krass. Wenn du Lügendetektor hörst, denkst du auch wieder an Bullshit. Dann denkst du halt, ja, an Barbara Salisch, an Alexander Holt und so weiter, an den Scheiß. An so ein Ding kannst du meinetwegen benutzen, ist vielleicht ein milder Indikator, aber kannst du halt nicht annähernd als Beweis benutzen. Warum gibt es keinen Lügendetektor, der ein scheiß Beweis ist? Dass du halt sagst, warst du es oder warst du es nicht? Und dann ist das Ding eigentlich durch. So zu 99,9% der Fälle, dann machst du das Ding irgendwie noch 5-mal zu verschiedenen Zeitpunkten und dann hast du die Antwort. Das ist doch krank, oder?
Ist auf jeden Fall seltsam, dass es nicht geht. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass es nicht geht, weil so 100%ige Sicherheit werden die Dinger halt im Zweifel nicht hinkriegen und deswegen ja, können sie
Lügen muss auch mal vor Strafe schützen. Da bin ich ebenfalls wieder deiner Meinung.
Ich finde das schön, ey. Das ist so ein schönes Muster, dass du mir hier irgendwelche Conclusions in den Mund legst, denen zustimmst, die ich gar nicht getroffen hätte, aber der Punkt ist schon gemacht. Was willst du machen? Ja, weiß ich auch nicht, ey. Das ist, vielleicht ist es einfach dann doch ein bisschen schwierig, so. Man sieht es ja immer nur so bei Making a Murderer und so. Ja, du hast den Lügendetektor-Test nicht bestanden. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, das Ding ist einfach so, ich werde an so einen Seismographen geheftet und wenn ich zufällig aufgeregt bin, dann klappert das Ding halt. Dann fragst du mich irgendwie 10 Fragen, deren Antwort ich wissen sollte, damit ich mich irgendwie runterfahre. Und dann fragst du mich noch, oh, haben sie eigentlich ihre Nachbarin zersägt? Ich sag, nee, aber hab einen leichten Herzschlag, weil ich irgendwie Nachbarin zersägt, macht irgendwas mit mir und zack, eingeknastet. So, das ist ungefähr mein Gefühl von Lügendetektoren heute. Ich glaube, es läuft in der Realität, ich hoffe, es läuft ein bisschen anders. Aber ist komisch, ey. Die forschen an den falschen Dingen. Es bleibt, wie es ist.
Ja, so müssen wir stehen lassen. So beenden wir die Episode für heute. Es war, wie immer, ein ganz wilder Ritt. Und ich hoffe, ihr habt es ein bisschen enjoyed. Würden euch ansonsten verabschieden und eine hoffentlich schöne Woche für euch. Und ja, dann irgendwie bis zum nächsten Mal, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Ich will noch eine kleine Bewertung vorlesen, weil ich mir das vorgenommen habe, damit ihr auch wieder mehr Bewertungen raushaut und ein bisschen incentiviert seid, uns da schöne Sachen reinzuschreiben. Freuen wir uns natürlich immer drüber. Es sind ein paar schöne Sachen reingekommen. Ich lese einfach die aktuellste vor, dann ist es relativ einfach. Die finde ich irgendwie auch schön. Die Mama von Dario hat uns diese Bewertung geschrieben. Es sind 5 Sterne, das ist schon mal schön. Ihr Text, da haben mein Sohn und ich doch endlich mal was gefunden, das wir gleich gerne hören und feiern. Klammer auf, seine Mucke ist nicht so mein Fall, aber er gibt nicht auf. Definitiv ein Gute-Laune-Projekt, das mir den ein oder anderen Arbeitstag versüßt. Prima Lima. Ich frag mich, also ey, freut mich Mama von Mario oder Dario. Ist auf jeden Fall ein wildes Konstrukt, dass es euch beiden gleich gut gefällt, aber es freut mich. Vielleicht macht es das auch so ein bisschen aus. Also genießt die nächsten Folgen. Grüße an den Dario. Ich hoffe, du hörst gute Mucke, mein Freund. Wir hören uns nächste Woche beim Physik- und Lebens-Podcast Leum Larum.